So, okay, dann lassen wir sie mal rein. Auf geht's.
Ich schalte mich jetzt erstmal stumm.
Ja. So. Ja, herzlich willkommen, ja, heute Abend.
Hallo Thomas.
Hallo. Wir warten noch mal eine
Hallo.
Minute, belassen wir dann gleich alle rein und dann geht es auch gleich
Ach
los.
so.
Ja? Gut. Dann starten wir doch mal. Herzlich willkommen hier heute Abend zu unserem Kickoff für unser Buchprojekt Reich über Freud, das wir jetzt hier fertiggestellt haben. Und ich dazu sage ich gleich auch noch mal mehr, wer da eigentlich dran beteiligt war, wer da mitgemacht hat. Und ja, ich bin Thomas Harms und ich werde das heute Abend mit Bernd Nitschke zusammen machen, der als Psychoanalytiker, Lehranalytiker, Supervisor und als Historiker der psychoanalytischen Bewegung so auch aktiv ist. Herzlich willkommen, Herr Nitschke. Schön, dass Sie da sind.
Ja, auch schönen guten Abend von mir.
Ja, und wir werden das heute Abend mal so zusammen bestreiten und ich werde erstmal so ein bisschen was erzählen zu der Vorgeschichte dieser ganzen Buchpräsentation und dieser Buchveröffentlichung. Mach dann mal so einen kleinen Schlenker, überhaupt so ein bisschen die Eckpunkte dieses Interviews etwas deutlich zu machen. Was wird da eigentlich behandelt? Was ist in dem Buch eigentlich zu finden, in diesem Buch Reich über Freud? Worum geht es da eigentlich? Was ist die historische Bedeutung davon? Wir hatten ein bisschen über den Hintergrund der therapeutischen Arbeiten von Wilhelm Reich und eingehen und dann auch den Dissens, den er dort mit Freud hatte. Darum geht es sowieso sehr viel heute Abend. Wo gab es da eigentlich Konfliktpotenziale, unterschiedliche Perspektiven auf die verschiedenen Themenbereiche? Und das wollen wir dann einfach im Laufe des Abends so ein bisschen abarbeiten. Ich mache mal so eine halbe Stunde jetzt und dann werde ich an Herrn Schneider, an Herrn Nitschke abgeben und daran gibt es dann so eine zweite Bewegung, wo wir dann nochmal uns die politischen Hintergründe auch des Ausschlusses von Wilhelm Reich aus der Psychoanalyse nochmal historisch auch so ein bisschen anschauen. Gut, ich habe ein paar Folien vorbereitet jetzt für den ersten Teil. Herr Nitschke hat dann später freie Rede. Also jetzt gibt es erstmal ein paar Folien dazu. Und ich hangel mich mal da durch und bin dann in einer halben Stunde auch wieder sichtbar. So. Also, Frage, kann man das sehen? Vielleicht mal einen Finger hoch einmal. Das müsste jetzt eigentlich die Folie erkennbar sein. Ja? Okay. Ja, okay. Wir haben also, wie gesagt, einmal so ein bisschen die Geschichte dieses Projektes heute Abend, Reich über Freud. Wie sind wir dazu gekommen? Wo ist es entstanden? Dann werden wir ein bisschen über persönliche, berufliche Dimensionen sprechen und dann der Fall Wilhelm Reich, Geschichte und Ausschluss Wilhelm Reichs aus der psychoanalytischen Vereinigung. Das wird dann Herr Nitschke machen. Und dann wollen wir ein bisschen diskutieren am Schluss. Dieses Buch jetzt ist erstmal wichtig zu sagen, es ist eine Gemeinschaftsproduktion, einem Herausgeberverbund gewesen. Dazu gehörte neben meiner Person der Wolfram Raths, dazu gehörte Marc Rackelmann und Ingo Diedrich und dann vor allen Dingen Beatrix Teichmann-Wirth, die gleichzeitig auch Übersetzerin war mit ihrer Tochter zusammen, Lisa Teichmann zusammen, hat sie dieses Werk von Wilhelm Reich oder dieses Interview, das er dann mit Kurt Eisler geführt hat im Jahr 1952, hat sie nochmal komplett neu übersetzt. Das gab es bisher tatsächlich nur in der Raubkopiefassung und es schwirrte in den 70er, 80er Jahren überall in den großen Städten herum und es war aber nie offiziell genehmigt und es war im Prinzip eigentlich illegal, lag es auf dem Markt und man konnte es irgendwie kriegen, wenn man es wollte. Aber es war nie durch den Reich Trust in den USA genehmigt worden. Das haben wir jetzt erwirkt und insofern gibt es jetzt hier zum ersten Mal eine offiziell autorisierte Fassung. Und die Lisa und die Beatrix Teichmann, die haben das wirklich mit sehr viel Empathie und in die Sprachduktus von Reich einfühlend auch übersetzt. Und ich finde, die Übersetzung hat auch, gibt sehr viel auch von der Stimmung wieder, an dem das da stattgefunden hat. Für diejenigen, die jetzt vielleicht neu sind, ich will es ganz kurz machen, einfach in zwei, drei Sätze zu Reichs Kontext, wer er überhaupt war, Reich war. Ein Zeitzeuge von Freud, war angefangen in den Anfang der 20er Jahre in Wien als Arzt und dann Psychoanalytiker. Er lebte von 1897 bis 19, falsch geschrieben, bis 1957. Er starb dann im Gefängnis von Lewisburg in den USA aufgrund einer Anklage des amerikanischen Staates in gewisser Weise wegen seiner Forschung eigentlich und seiner Anwendung und wegen Missachtung von gerichterlichen Auflagen. Er ist eigentlich als bekannt als der Begründer der Charakteranalyse innerhalb der psychoanalytischen Bewegung und zeitgleich aber auch mit der Vegetotherapie, die dann 1934, 35 etwa veröffentlicht wurde, eigentlich ja der Entwickler mit einer der bedeutendsten Entwickler der einer Urform der heutigen körperorientierten Psychotherapie, so kann man es, glaube ich, sagen. Es gab weitere Entwicklungen in Reichs Werk, die ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen werde in seiner Spätphase, aber das ist sozusagen ein bisschen der Rahmen. Reich selber war nicht nur Analytiker und Therapeut, er war gleichzeitig Soziologe und Sozialpsychologe. Er war sehr interessiert an der biologischen Grundlagenforschung und letztlich in seiner Spätforschung primär eigentlich naturwissenschaftlich interessiert. Diejenigen, die jetzt von Ihnen Reich und sein Gesamtwerk kennen, für die wird das jetzt nicht so schwer sein, heute zu folgen und diese Inhalte auch so ein bisschen so einzubinden. Dieses Interview von Wilhelm Reich mit dem Analytiker Kurt Eisler. Und darum geht dieses Buch. Und es ist im Prinzip eine direkte Wiedergabe dieses Interviews, fand am 18. Oktober 1952 statt. Wenn man jetzt gerade seine Lebenszeit von Reich gesehen hat, dann war es etwa 5 Jahre vor seinem Tod, wo er dieses Interview gegeben hat. Er lebte damals schon sehr zurückgezogen in den USA auf seinem Forschungssitz in Organon, Rangeley, Maine, also wirklich im Niemandsland der USA auf dem Lande. Dort forschte er wesentlich und dort war eigentlich auch das Treffen und dort gab es dieses Interview. Kurt Eisler war österreich-amerikanischer Analytiker. Ähnlich wie Reich war er ausgewandert in den späten 30er Jahren. Reich war ja 1930 nach Berlin gegangen und dann eigentlich mit der letzten Option dann auch verschwunden nach Skandinavien dann, weil er war auch auf der roten Liste der Nazis und er wäre wahrscheinlich auch ins KZ gewandert, wenn er nicht direkt auch geflohen wäre. Das war, glaube ich, die letzte Möglichkeit, die er hatte. Und bei Eisler war es ähnlich, spätestens als den Anschluss der Österreicher gab und die Nazis in Österreich sich niederließen, ist er dann auch geflohen und ist dann auch emigriert in die USA. Ja, man muss jetzt ein bisschen wissen, die Motivation für das Interview und das auch die Grundlage dieses Buches bildet, das ist also sehr unterschiedlich. Die waren sehr unterschiedlich. Kurt Eisler ist der, ja, Begründer der Freud-Archive in den USA gewesen. Die hat er 1952 oder Anfang der 50er Jahre vor allen Dingen mit Ernst Chris zusammen gegründet, auch in Zusammenarbeit mit Anna Freud, die daran auch beteiligt war. Das Ganze fand in den USA statt. Das eigentliche Interesse in diesem Freud-Archiv war vor allen Dingen alles zu sammeln an Dokumenten, Briefen und auch an Audiotapes von so noch lebenden Zeitzeugen. Also es gab damals ja noch eine ganze Menge Leute, die auch Freud noch persönlich erlebt hatten. Und Eisler ist im Prinzip die ganze Zeit um die ganze Welt gefahren und hat alle möglichen Menschen auch getroffen und hat mit ihnen gesprochen, was da sozusagen, wie sie Freud erlebt haben. Sein Interesse war vor allen Dingen alles, was an Eigenheiten Freud ausmachte, auch sein Privatleben, seine Meinung, seine Haltung, gleichzeitig auch die jeweiligen Bezüge zu seinem Werk. Und man kann sagen, Reich hatte eine ganz andere Agenda. Wilhelm Reich war am Ende seines Werkes. Er war, fühlte sich auch nicht mehr als Analytiker. Er hatte sich eigentlich, nachdem er auch später dann 1934 ausgeschlossen war, ausgeschlossen worden war, hat er innerlich auch eigentlich abgeschlossen mit dieser ganzen Bewegung. Und er war zwar inhaltlich noch weiter sehr interessiert, aber er beschrieb sich und seine Identität nicht mehr als Analytiker. Das war spätestens mit dem Beginn der körperorientierten Psychotherapie. Da war für ihn so eine Art qualitativer Schritt. Auch aufgrund seiner politischen Organisation gab es eine weitere Trennung, aber dazu werden wir nachher mehr hören. Für ihn war vor allen Dingen in dieser Zeit sehr wichtig, ein eigenes Archiv aufzubauen und in Bezug auf die Nachwelt aufzuräumen mit Gerüchten, allen möglichen Fehldarstellungen, Verzerrungen seines eigenen Werkes. Die gab es zuhauf, die gab es schon, was die Gerüchteküche betraf, auch schon in Wien. Die schlimmste, eigentlich kaum bis heute wegzumachende Verleumdung, die eigentlich, muss man sagen, die passierte, war tatsächlich, Reich sei schizophren geworden. Und das ist tatsächlich bis heute, wenn ich irgendwo rede über das Thema, immer wieder, es sei, als wenn es völlig evident wäre, Reich sei ab 1934 etwa, sei er psychotisch gewesen und eigentlich alles, was er da gemacht hat, überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen, was ich glaube, in keiner Weise evident ist und so haltbar ist. Ja, es gab sicherlich Anteile bei Reichs Persönlichkeit, die problematisch sind und er sicherlich auch am Ende seines Lebens vielleicht Phasen hatte, wo er wirklich auch, ja, man könnte schon sagen, psychosennahe Züge, auch wahnhafte Züge hatte. Das ist ein eigenes Thema, aber er hat trotzdem in der gleichen Zeit hochrationale Sachen auch geschrieben, die Abrisse, die in der gleichen Zeit derartige Brillanz haben. Also das bräuchte eine differenziertere Analyse. Ja, deswegen, man muss sagen, der Eisler, als sie zusammenkam mit dem Reich, der war eigentlich an so einer ganz nüchtern interessiert, was Reich jetzt alles dort so an seinen Erlebnissen mit Freud gehabt hat. Man muss sehen, Reich war ja mindestens 10 Jahre, so im engeren 19 Jahre bis 10 Jahre im engeren Verbund mit Freud in unterschiedlichen Beziehungsformen. Und die erste Frage, womit das Buch und auch das Interview losgeht, ist: Dr. Reich, die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist einfach. Sie ist eine sehr umfangreiche, aber doch einfache Frage. Ich würde gerne alles erfahren, was Sie über Freud wissen, beobachtet haben und alles, was Sie über ihn gedacht haben. Das war tatsächlich so ziemlich auch die einzige große Einlassung in diesem Interview. Danach war es eigentlich kein Interview im eigentlichen Sinne. Es war über weite Strecken ein Monolog. Reich hat dann losgelegt und hat seine Position sehr gut vorbereitet, schrittweise systematisch in allen Bezügen sozusagen auch zu, die Freud betrafen, auch abgearbeitet. Man kann sagen, Kurt Eisler kam ab und zu mal zu Wort, hat wenige kurze Nachfragen gemacht, aber im Wesentlichen war das Gespräch, ich habe auch andere Interviews aus dem Freud-Archiv mir angehört, überhaupt nicht dialogisch, sondern es war sehr Reich erzählte und hat im Prinzip ständig gefragt: Verstehen Sie mich überhaupt, was ich hier rede? Ja, können Sie mir folgen? Das war eine Frage, die er ganz oft hatte. Und man muss sagen, Reich hat das ganze Interview von meinem Gefühl in einem sehr resonanzlosen Raum gemacht. Also man sah, da war der Archivar, ich saß ihm gegenüber, der diese ganze Intensität, die Reich dort eigentlich nieder versuchte aufzugeben und mitzuteilen, die da, glaube ich, wurde er emotional und menschlich kaum wirklich verstanden. Wir haben hier diese The Voice of Wilhelm Reich. Es ist ganz interessant. Man kann diese Interviews herunterladen und hören. Und ich habe hier mal das aufgeschrieben. Wir schicken Ihnen dann einfach am Ende mal die Folien zu. Da können Sie dann selber nachgucken. Das Ganze ist hinterlegt in der Library of Congress in den USA. Und dort hat auch Kurt Eisler dafür gesorgt, dass diese Interviews dort findbar sind. Und tatsächlich sind eigentlich in einer ganz ordentlichen Qualität auch, kann man ihn hören. Ich will euch mal einen kleinen Einblick geben, wie das sich anhört. Das ist vielleicht ganz interessant, mal den Reich sprechen zu hören. Und das machen wir einfach mal. Ich hoffe, es klappt jetzt mit der Aufnahme an dieser Stelle. Das hoffe ich, dass das klappt. Das hatte ich getestet. Na. Mal schauen, das ist. Naja, ist jetzt hier noch nicht. Mal gucken. Sonst machen wir das nach dem Herrn Nitschke, dann suche ich das raus. Das ist kein Problem. Das ist so ein kleiner Ausschnitt, aber das konnte ich, weil das nicht runterladbar war, ist das leider nicht zu. Ist das leider nicht so möglich gewesen. Und jetzt gucke ich gerade noch mal. Nee, tatsächlich ist es hier verschwunden und ich weiß nicht wieso. Naja, das suche ich ihn raus, das machen wir nachher in der Diskussionsphase. Gebe ich nochmal ein Beispiel dafür. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so entscheidend. Aber das ist schön, ihn mal zu hören in seiner Qualität, wie er redet mit dem Herrn Eisler. Und er hat einfach eine sehr eindringende Art, mit dem Eisler zu reden. Der Reich hat mehrere, nicht nur zwei, sondern mehrere Perspektiven auf Freud gehabt. Und was sehr beeindruckend ist an an diesem Schriftstück und wie er über den Freud redet, ist, wie oftmals er eigentlich noch wie wohlwollend, liebevoll, kann man fast sagen, und bewundernd er eigentlich immer wieder über den Freud denkt, auch obwohl er sehr, sehr viele Enttäuschungen und Verletzungen mit ihm erlebt hat. Er sieht Freud auch in dieser Spätfassung, auch mit dem Rückblick und mit all den Abschieden und Brüchen, immer noch als extrem genialen, brillanten Denker. Er glaubt, dass Freud eigentlich eine extreme historische Führungspersönlichkeit war, einen ganz neuen Raum eröffnet hat, nicht nur mit der Entdeckung des Unbewussten, sondern auch mit der Zuschreibung der Bedeutung der Sexualität in der ganzen Krankheit, psychischen Erkrankungs- und Neurosenentstehung. Das war, was Reich ganz klar sah. Aber er sah eben auch die Begrenztheit von Freud, und das beschreibt er in dem Interview immer wieder, der ein Gentleman, der im Prinzip verhaftet war in so einer, ja, im Prinzip in der K&K-Zeit, der im Prinzip noch sehr Bürger war und in seinem auch suchte nach einer gewissen bürgerlichen Anerkennung. Und der dort, so revolutionär seine Thesen ja waren, auch was die Sexualität anbetraf, eigentlich, was die gesellschaftlichen Neuerungen, die eigentlich neu nötig gewesen wären, da eigentlich nicht über seinen Schatten springen konnte. Und er sieht aber auch, und das ist sehr eindrücklich, finde ich, wie Reich mit seinem Know-how der charakteranalytischen Forschung dann das eigentlich auf den Freud selber anwendet. Er sagt, er guckt sich den Freud in dem Interview sehr genau an, was für einen Ausdruck hat er eigentlich am Ende gehabt ab 1920. Und zwar genau in der Zeit, wo Freud anfing, radikale Umkehr seiner Theorien zu machen in Richtung einer sehr kulturpessimistischen Orientierung, wo er den Todestrieb zum Beispiel eben eingeführt hat und wesentliche kulturkritische Anfänge, die er eigentlich beschrieben hatte, eigentlich über Bord warf. Und Reich verknüpft das eigentlich, was ist da eigentlich mit diesem Menschen passiert, wie ist der auch charakterlich und psychosomatisch quasi in das gegangen, was später Reich in so eine Art resignativen Rückzugsprozess gegangen und eigentlich so aufgegeben hatte. Das beschreibt er, und ich finde, das ist auf jeden Fall sehr lesenswert, diese Sichtweise von Reich dort auch zu hören und zu lesen. Reich hatte den Kontakt mit Freud in Wien ab 1920. Er war ja einerseits Leiter des studentischen sexuologischen Seminars in Wien. Auf der anderen Seite hatte er ab 1920 hatte er auch dann den Einstieg in die psychoanalytische Vereinigung in Wien. Aber zuerst mal war er erstmal Student, Medizinstudent. Er hatte nach dem Ersten Weltkrieg gleich Medizin begonnen zu studieren. Und im Rahmen eines solchen studentischen, an so einer studentischen, ja, so seines Projektes, könnte man es eigentlich sagen, wo sich mehrere Leute zusammentaten. Dazu gehörte unter anderem Otto Fennichel, der das Ganze initiiert hatte. Reich übernahm es dann später, ging er zu Freud, um auch über seine Arbeit, seine Sexualforschung Literatur zu sammeln. Und da beschrieb er Freud später so, er sagte, Freud war anders, vor allem einfach im Auftreten. Die anderen spielten im Gehabe irgendeine Rolle, den Professor, den distinguierten Wissenschaftler. Freud sprach mit mir wie ein ganz gewöhnlicher Mensch, hatte brennend kluge Augen. Sie durchdrangen nicht die Augen des anderen in seherischer Pose, sondern schauten bloß echt und wahrhaft in die Welt. Also es ist etwas, was Reich an vielen Stellen sagt, diese einfache tiefe Perspektive, dieser tiefe Blick und diese Erkenntnisfähigkeit, die Freud hatte, da hatte sich auch sehr stark identifiziert, weil er später glaubte, er selber hatte ähnliches Schicksal wie Freud, dass er so eine Art tiefen Paradigmenwechsel in seiner Arbeit auch erlangt hatte. Man muss jetzt sagen, die Beziehung war hochspannungsreich. Also Freud war am Anfang ein großer Fan von Reich. Also er war jung, war ja im Prinzip mit dann 22, 23 Jahren in die psychoanalytische Bewegung eingestiegen. Er war dann mit 23 vollständiges Mitglied, was unfassbar früh ist für heutige Verhältnisse. Er war dann auch Teil der ganzen Gesellschaften, der Mittwochsgesellschaften. Er macht an den Diskussionen auch dieser ganzen arrivierten Analytiker mit. Und er brachte eigentlich schon im ersten Jahr eigene Paper ein und Vorträge im Rahmen dieser Sache. Also er war wirklich von Anfang an richtig so ein Spring ins Feld. Und er war ein glänzender Kliniker, ein guter Redner und sehr guter Beobachter. Und das schätzte Freud, glaube ich, über alle Maßen. Das wird auch an verschiedenen Stellen deutlich. Wenn wir jetzt aber genau diese Zeit angucken, wo Reich einstieg, gab es mehrere Problemstellungen. Ich will mich jetzt mal gleich ein bisschen mehr auf die klinische Misere in der Zeit so beziehen, weil die war tatsächlich ganz wesentlich. Aber es gab eben noch ein paar andere Punkte, die werde ich alle heute Abend gar nicht bearbeiten können, in der Tiefe auf jeden Fall nicht. 1920 hatte Freud eben dieses Buch Jenseits des Lustprinzips geschrieben. Das war eben eine hypothetische Einführung des Todestriebes und dort begann er sich quasi zu distanzieren von seinen eigentlich sehr sexualrevolutionären Perspektiven, dass die sexuelle Ätiologie sozusagen, die Krankheitsentstehung durch Sexualunterdrückung total ins Gegenteil verkehrt wurde, weil er annahm, destruktive Anlagen und lebensauflösende Anlagen seien ein Teil der menschlichen Natur. Ja, sie waren quasi inhärent schon angelegt. Und damit war es ein Schlag vor den Kopf, gerade für diese jungen, sehr gesellschaftskritischen Analytiker, die damals auch in Wien aktiv waren. Die zweite große Frage betraf, und das war auch ein Dissens dann relativ schnell zwischen Freud und Reich, war, woher bezieht die Neurose, die psychische Erkrankung eigentlich in ihre Energie? Warum war es so, dass manche Menschen zwar in der psychoanalytischen Arbeit in der damaligen Zeit alles an Bewusstwerdung durchmachten, aber die Dynamik und die Heftigkeit der Symptome nicht verschwand. Und Reich ging dem sehr, sehr radikal auf den Grund. Wenn die These stimmte, dass die Bewusstwerdung eigentlich dann dazu führen müsste, dass mit der Bewusstwerdung die Symptome verschwanden und der Libidofluss quasi wieder in Gang kam, dann hätte das so nicht sein dürfen. Und das war eine ganz zentrale Frage von Reich. Und er hatte auch eine Überlegung, diese Energien, die werden woanders gebunden und die werden auch in einer anderen Weise nicht hundertprozentig auch, man könnte sagen, befriedigt und abgeführt. Und in seinem energetischen Modell, das er Freud schon angelegt hatte, hat er sich eben sehr, sehr genau als einer der ersten Forscher der Analyse sich der qualitativen Untersuchung der menschlichen Genitalität zugewandt und dort zu schauen, wie erleben Menschen eigentlich diese Genitalität und wie hingabefähig und lösungsfähig sind Menschen dort. Und dort sah er viele Unterdrückungen, emotionale Verwerfungen in der Frühbeziehung dieser Menschen finden sozusagen in der Sexualität in einer Art von Verhaltung, in einem beginnenden Unsicherheit, Misstrauen, einem Verlust, könnte man sagen, von Urvertrauen in der Beziehung ihren Niederschlag. Also die Betroffenen verloren eine gewisse Einlassfähigkeit in der Tiefung, in der Sexualität, so dass er in seinen Forschungen, das ist jetzt die Kurzform, zeigte, eine bestimmte Form von Unwillkürlichkeit in der Erwachsenensexualität geht quasi verloren. Ein Kern der neurotischen Erkrankung, das war These von Reich, vor allen Dingen der Charakternose, war eine tiefe Hingabestörung. Und seine These war, das ist eine Massenerkrankung. Das ist nichts Einzelnes, das ist quasi etwa eine Normopathie. 1924 hat Reich eigentlich seinen ersten Vortrag damals schon im Rahmen der psychoanalytischen Vereinigung gehalten, auch im Rahmen diesen Mittwochskreis. Und Reich beschreibt eigentlich, wie eisig dann die Energie wurde und diese Atmosphäre abklang. Dann haben wir den zweiten Teil, auch 1924, als Reich dann die Leitung des sogenannten technischen Seminars übernahm. Und das zweite große Thema war, dass Reich dazu überging, die Systematik der therapeutischen Arbeit zu verändern. Also nicht mehr alles aufzunehmen und zu bearbeiten, was am Material kam, sondern mehr schaute, warum geht der Prozess nicht weiter? Warum führen Deutungen nicht zu einer emotionalen, tiefenden, berührenden Erfahrung? Und was sind die Abwehrdynamiken da? Der Fokus, ich werde gleich mehr dazu sagen, war eine klare Verlagerung hin zur Ab- und Ich-Analyse. Das heißt, man guckte weniger, was wird abgewehrt, welche Gefühle werden unterdrückt. Sondern das These war eigentlich mehr, wie macht das jemand? Wie schafft jemand das charakteristischerweise, diesen Deckel drauf zu halten? Und auch dort war die These, diese charakterliche, persönlichkeitsverändernde Dynamik, die dort passiert und die in der Therapie dann auch sichtbar wird, das ist etwas, was eigentlich der Massenmensch, was im Prinzip massenhafte Verbreitung findet und dann auch Grundlage ist von eben sozialen Bewegungen, wie es damals dann später dann auch der Faschismus war, werden konnte. Dazu wird sicherlich Herr Nitschke noch was sagen. Und dann gab es eben noch eine Diskussion, und das war übrigens nochmal dazu ein großer Disput mit Freud, weil Freud war eben der passiv abwartende Therapeut, der sehr viel Geduld hatte, aber gleichzeitig auch nicht keine aktiven Techniken vertrat. Reich war ungeduldig, der konnte nicht warten, der wollte voran, der hielt das nicht aus, wenn da Leute stundenlang rumlagen und erstmal kein Material produzierten. Das passte dem überhaupt nicht in Kram, das passte auch zu seinem Naturell nicht. Und das war das nächste, wo die beiden schon mal ins Gehege kamen. Und die dritte große Gruppe war dann Reich, war sehr aktiv in einer Poliklinik für Mittellose ab 1922. Dort war er dann, ich glaube, ab 24 auch Vizedirektor. Eduard Hitschmann leitete damals diese Klinik. Und das ist deswegen besonders, weil in Wien damals die meisten Menschen, die die Psychoanalyse besuchten, waren aus dem bürgerlichen Hintergrund. Das war privat zu zahlen. Das konnten arbeitende Menschen nicht. Aber in dieser Poliklinik konnten auch werktätige Menschen, Arbeiter, letztlich diese Arbeit und die Analyse bekommen. Gleichzeitig war es aber dort unglaublich schwer, das klassische psychoanalytische Setting, Couch liegen, freie Assoziation und im Prinzip diese Grundlagen der analytischen Arbeit dort anzuwenden, weil viele konnten das nicht. Die waren introspektionsfähig, waren sie nicht, die konnten nicht nach innen schauen, die konnten auch gar nicht so lange liegen, die waren impulsiv. Kurzum, Reich musste dort einerseits sehr genau auf seine Technik schon achten, da kam ihm seine Kreativität entgegen. Aber was wichtiger vielleicht noch war für dieses Thema jetzt, ist, dass er sah, naja, diese Neurose ist keine kleine Marotte von einer kleinen sozialen Schicht, sondern es ist eine massenhaft verbreitete psychische Erkrankung, eine Endemie. Er sagte, das durchdringt unsere gesamte soziale Welt. Und das trat er Freud radikal gegenüber, weil er ihm sagte, wir müssen die sozialen Grundlagen der Entstehung dieser Massenneurose verändern. Und dazu gehörte vor allen Dingen im Prinzip auch den Keim dieser Prozesse, die Kleinfamilienstruktur mit ihrer autoritären Dominanz und Organisation, die sollte überhaupt grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und da trat er quasi dem klassischen ödipalen Modell von Freud radikal gegenüber. Er kritisierte im Prinzip die autoritären, patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Und Freud hat ihm eigentlich gesagt, du pass mal auf, du verlässt hier jetzt den mittleren Weg der Psychoanalyse, unseren eigentlich bürgerlichen Weg, das geht so nicht. Na, und da haben die beiden auch sich sehr behagt und radikal unterschiedliche Standorte auch eingenommen. Und der letzte Teil ist eigentlich, dass die Arbeit, die Freud Reich machte, im Prinzip dazu führte, dass seine Analyse dieser Abwehrsysteme der seiner Patienten, die Spiegelung, wie sie durch bestimmte Widerstandsarten, durch ihren nonverbalen Ausdruck, sich bestimmte gefahrvolle Gefühle und Impulse vom Leibe hielten, eigentlich schon der Weg in eine Art körperorientierte Perspektive darstellten. Reich war im Prinzip durch diese Neuorientierung eigentlich immer mehr interessiert an dem nonverbalen Ausdruck seiner Patienten. Und das kriegte dann, da habe ich einen Schreibfehler weitergefunden, das ist 1934, soll das heißen. Das war der weitere Punkt war, dass Reich sagte, okay, diese Widerstände sind so stark körperlich verankert, dass wir direkt den Körper nicht nur spiegeln, sondern der nächste Schritt war auch, die Menschen zu anzuleiten, zu merken, guck mal, immer wenn du in den Widerstand eines Zweifels gehst oder in eine Hartnäckigkeit, dann hältst du die Luft an, dann atmest du nicht mehr, dann verflachst du. Also beginn mal wieder deine Atmung zu aktivieren. Also er setzte vegetative Dynamiken ein, und Interventionen, um den Organismus physiologisch wieder in Schwung zu bringen. Und das war der Weg 1934. Wo Reich dann eigentlich auch auf dem Kongress, über den Bernd Nitschke nachher noch sprechen wird, in Luzern einen Vortrag hielt, wo er den Einstieg eigentlich in diese körperorientierte Psychoanalyse eigentlich markierte. Das war der Einstieg in dieses physiologisch-biologische Fundament. Und interessanterweise war das genau der Ort, wo dann aus unterschiedlichen Gründen auch, aber Reich aus der analytischen Bewegung rausgeschmissen wurde. Ja, vielleicht noch mal ein paar Marker in den letzten für ein paar Minuten. Also Reich ist erstmals Gast 1920 in der analytischen Vereinigung. 1920 ist er schon mit einem Vortrag über Libido-Konflikte und Wahn des Peer Gynst aufgenommen worden. Da war er schon vollständiges Mitglied. Wenn Sie 1922 schauen, da passierten auch schon, das war ja, wie dynamisch das Ganze war. Dort hatte er erst sein Medizinstudium zu Ende. Also er war im Prinzip vor Abschluss seines Medizinstudiums schon vollwertiges Mitglied der Psychoanalytischen Vereinigung in Wien. Seine Heirat war mit Annie Pink Reich, seine vierte Patientin übrigens, ne, die er dann ein halbes Jahr begleitet hat, dann aufgehört hat und dann hat er sie geheiratet. Und die Gründung der Psychoanalytischen Poliklinik fand auch 1922 statt, von der ich gerade sprach. Und von Beginn an war Reich dort arbeitend auch tätig unter der Leitung von Eduard Hetschmann. Ja, hier nochmal diese klinische Misere. Darauf möchte ich nochmal kurz eingehen auf das technische Seminar, weil das ist jetzt sehr wichtig. Reich beschreibt das eigentlich so ganz eindrücklich. Er sagt, jeder war auf sich selbst angewiesen. Ich ging oft zu den älteren Kollegen, um mir Rat zu holen. Es war spärlich, was sie sagten. Analysieren Sie nur ruhig weiter, hieß es. Es wird schon werden. Wie und was werden sollte, wusste man nicht recht. Das Schwierigste war, mit gehemmten oder gar schweigenden Patienten weiterzukommen. Diejenigen, die später dazu kamen, waren dieses Schwimmen im Technischen nie so trostlos erlebt. Wenn ein Patient keine Assoziationen brachte, keine Träume haben wollte oder nicht zu sagen wusste, saß man stundenlang ohnmächtig da. Die Technik der Widerstandsanalyse war zwar theoretisch begründet, aber doch nicht praktisch geübt. Ich wusste, dass die Hemmung Widerstände gegen die Aufdeckung unbewusster Inhalte bedeuteten, auch dass ich sie beseitigen musste. Doch wie? Sagte man, sie haben einen Widerstand, so sah einen der Patient verständnislos an. Es war ja auch keine sehr intelligente Auskunft. Sagte man ihm, er wehre sich gegen sein Unbewusste, war es nicht besser. Und die Auskunft der Analytiker lautete immer, analysieren Sie nur ruhig weiter. Ich ging zu Freud. Freud verstand es großartig, den Knoten einer komplizierten Situation theoretisch zu lösen. Technisch war es unbefriedigend. Und das war genau der Punkt. Reich war total unzufrieden mit der Ausbildung, die ihm da entgegenkam, der Ausbildung der jungen Analytiker, zu dem er selbst gehörte. Wie macht man eigentlich die Theorie? Wie setzt man die praktisch eigentlich um? Da sei ein unglaubliches Defizit. Es gab eigentlich keine systematisierte Ausbildung Anfang der 20er Jahre. Freud hatte 1922 auf dem Kongress in Berlin eine Preisaufgabe ausgestellt. Und die ging um das Verhältnis genau dieser Fragestellung, wie analytische Technik und analytische Theorie sich gegenseitig befruchten. Also inwieweit fördert die Theorie die Therapie und ermöglicht umgekehrt bessere Technik, bessere theoretische Formulierung. Weil das war, er war, hat ganz oft, hat Freud Bezüge zu Reichs An Inputs gegeben. Ich glaube, der hat die Lage da auch, glaube ich, richtig aufgemischt, auch wenn man das mit seiner Vorscheid. Und in gewisser Weise hat er dann dazu auch immer wieder eine Antwort irgendwie indirekt gegeben, nicht ihm, sondern auch dann das umgearbeitet. Also das war die Preisaufgabe. Das Preisgeld betrug damals 20.000 Mark, was nicht unbedeutend war. Dieses technische Seminar wurde dann im Anschluss an diesen Kongress direkt gegründet. Reich hatte die Idee dazu, hat sie Freud vorgeschlagen und es wurde ein Seminar, dieses eine Art Ausbildungsseminar, wurde gegründet. Erst hat der Eduard Hitschmann, Analytiker, das gemacht, dann Hermann Nunberg, jeweils ein Jahr. Und ab Reich war ab 1924 bis 1930, also 7 Jahre eigentlich hat er das gemacht, war er internationaler Ausbildungsleiter oder mindestens ein Ausbildungsleiter in Wien mit viel internationalem Publikum. Es gab ein vergleichbares Institut in Berlin, in Berlin. Aufgelöst wurde das Ganze 1938, also damals mit Übernahme der Nazis. Reich flüchtete 1930 und eigentlich ab da ist dieses Seminar dann auch nicht mehr wirklich so lebendig. Wichtige Mitglieder waren Richard Sterber, Karen Horner ist sehr bekannt geworden, anfänglich Fritz Perls, er war dann in Berlin auch, Anna Freud war immer wieder zu Besuch und viele andere bekannte Menschen. Reich schien also ungewöhnliche Begabung zu haben, sich in das seelische Kräftespiel in Patienten einzufühlen, schreibt Richard Sterber. Seine klinische Erfassung, seine technische Geschicklichkeit, vereint mit der Begabung, sich sprachlich plastisch auszudrücken, machten ihn zu einem vorzüglichen Lehrer. Unter seiner Leitung wurde das technische Seminar zu einer so hervorragenden Stätte des Lernens, dass selbst ältere Mitglieder regelmäßig daran teilnahmen. Meiner Meinung nach sind die Schriften Reichs aus dieser Zeit eine der Grundlagen für Anna Freuds Opus Magnum, das Ich und die Abwehrmechanismen. Das wird immer wieder eigentlich gesagt, dass Anna Freud da sich einiges abgeguckt hat. Und das war es eben. Reich wandelte seine Perspektive komplett in die Richtung auf das Wie seiner Patienten. Was machten, wie werten die das ab? Er schrieb, die Art des Patienten zu sprechen, den Analytiker anzusehen und zu begrüßen, auf dem Sofa zu liegen, der Tonfall der Stimme, das Maß an konventioneller Höflichkeit, das eingehalten wird und so weiter, sind wertvolle Anhaltspunkte für die Beurteilung der geheimen Widerstände, die der Patient der Grundregel entgegensetzt und ihr Verständnis ist das wichtigste Mittel, sie zu deut durch Deutung zu beseitigen. Also er war der Ansicht, diese Mechanismen der Abwehr, wenn man so will, der Deckel, der ist selbst unbewusst und der muss eigentlich langsam ins Bewusstsein der Patienten reingefügt werden. Wir arbeiten also an der Oberfläche und lassen das, was es eigentlich abwehrt, erstmal ganz in Ruhe. Und damit war er fundamental, und damit will ich auch fast enden, dann auch in Widerspruch zu Freud. Weil Freud war der Ansicht, nein, wir nehmen das, was kommt, was der Patient vorbringt, an Träumen, an Fehlleistungen in der klassischen Analyse, wird systematisch einfach, wie es kommt, abgearbeitet. Und Reich sagte, das ist ein Kunstfehler. Das kann man so nicht machen. Das führt genau zu dem, was er beobachtete. Alle Leute erzählen endlose Stories, überhaupt gar nicht mehr emotional verbunden. Die affektive Verbundenheit findet nicht mehr statt. Es geht nicht unter die Haut. Es verkommt immer mehr zu einer intellektuellen Aktivität. Das waren die Themen der damaligen Zeit. Und das hatte eben zur Folge, Material wird nicht in der Reihenfolge gedeutet, wie es vom Patienten geliefert wird. Die Analyse und Bewusstmachung der Abwehr hat Vorrang vor den Inhalten, also das Wie vor dem Was. Sehr wichtig, machen wir heute zum Teil auch in der Körperpsychotherapie genauso. Und der Charakteranalytiker, das war auch neu, verlässt seine passiv abwartende Position und wird zum aktiv dynamischen Therapeuten. Auch das war ein radikaler Bruch mit den Prinzipien, die Freud hatte. Und abschließend letztes Zitat. Freud widerspricht ihm 1926 nach einem Vortrag, den er in einem Rahmen seiner Kollegen gehalten hat. Und als Reich genau diese Thesen alle niedergelegt hatte, sagte Freud nur zu ihm, weshalb wollen Sie das jetzt nicht machen? Weshalb wollen Sie das Material nicht in der Reihenfolge deuten, wie es auftaucht? Natürlich muss man die Inzestträume analysieren und deuten, sobald sie auftreten, schreibt Bordella. Er war radikal dagegen, also er merkte, da passiert auf der praktischen Ebene durch die Charakteranalyse was ganz Neues und anderes und das hat er abgelehnt. Ja, also vielleicht mal an dieser Stelle, das ist ein Beispiel von mehreren Dissensen, die die beiden hatten, die letztlich dann am Ende in diesem Ausschluss auch in Luzern 1934 mündeten, die auch eine Tradition körperorientierter Analyse eigentlich beendet hat, neben vielen anderen Dingen, die wir gleich hören werden. Und ich belasse das jetzt aus Zeitgründen jetzt mal dabei. Und vielleicht in der Diskussion können wir da noch ein bisschen weitergehen. Aber vielleicht als erster Überblick, was wir da in dem Buch und in diesen Diskussionen zu erwarten haben, bleibe ich mal hier dabei. Und gebe jetzt einfach mal das Wort an Herrn Nitschke ab, der den zweiten Teil jetzt macht.
Ja, vielen Dank, Herr Harms, für die interessante Übersicht. Ich werde zwei Aspekte in meinem Beitrag betonen. Das ist einmal ein lebensgeschichtlicher Hintergrund der Theorien, die der Reich entwickelt hat, und zum anderen natürlich dann sein politisches Engagement. Ich rede jetzt nicht frei, sondern ich habe ein Manuskript vor mir. Also es ist ein bisschen so wie eine Art Vorlesung. Die Ausführungen, die ich mache, die sind sehr detailliert nachzulesen, also sehr viel detaillierter in dem Buch Der Fall Wilhelm Reich, Beiträge zum Verhältnis von Psychoanalyse und Politik, das mein Freund Karl Fallent und ich zusammen 1997 zum 100. Geburtstag von Reich im Surkamp Verlag herausgegeben haben. Das war innerhalb kürzester Zeit vergriffen und in zweiter und überarbeiteter Auflage ist es derzeit immer noch im Psychosozial Verlag zu erwerben. Im Anschluss an die nachfolgende biografische Skizze gehe ich folgenden Fragen nach. Warum wurde Wilhelm Reich nach Hitlers Regierungsantritt per Geheimbeschluss aus den psychoanalytischen Organisationen ausgeschlossen? Also es war zunächst ihm nicht bekannt, dass er ausgeschlossen worden ist. Zweite Frage, wurde Wilhelm Reich nach 1945 von den Funktionären der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung und der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft als Verfolgter des Naziregimes anerkannt? Dritte Frage, wie würdigten die Repräsentanten der psychoanalytischen Institution nach 1945 Wilhelm Reichs Widerstand gegen das nationalsozialistische Terrorregime? Und die letzte Frage, gab es Versuche, Wilhelm Reichs Widerstand mit Hinweis auf seine Persönlichkeit, das wurde eben von Herrn Harp schon angesprochen, zu diskreditieren? Also im Sinne von, Reich war ja schizophren und dergleichen mehr. Jetzt zunächst mal zu einigen Aspekten der Biografie und des Werkes von Wilhelm Reich. Wilhelm Reich wurde am 24. März 1897 in Dobzau geboren. Der Ort liegt in Galizien. Das Gebiet ist heute Teil der Ukraine. Damals war es ein Kronland der Habsburger Monarchie. Reichs Vater Leon und dessen 10 Jahre jüngere Ehefrau Cecilia gehörten zur assimilierten jüdischen Oberschicht. Der Sohn wird nach dem deutschen Kaiser, dem Idol des Vaters, der selbst einen Kaiser Wilhelm Bart trug, benannt. Wilhelm, daher der Name. Reichs Schwester kommt 1898 zur Welt, stirbt aber noch im selben Jahr. 1900 wird Bruder Robert geboren, der mit 26 Jahren an Tuberkulose stirbt. Reichs Mutter ist nach der Geburt der 3 Kinder in 3 Jahren erschöpft. Sie muss sich, wie Reich schreibt, und alles, was jetzt an Zitaten von Reich kommt, habe ich seinen autobiografischen Aufzeichnungen entnommen. Sie muss sich, Anführungszeichen, Zitat, lange Zeit, ich glaube mit Unterbrechung 2 Jahre, Zitat Ende, in Kur begeben. Aus diesem Grunde hatte ich, Reich, keine Gelegenheit zu innerem Kontakt mit ihr. Zitat Ende. Reichs unstillbare Sehnsucht nach Mutterliebe, auch ein Zitat von ihm, ist im Zusammenhang mit diesen frühkindlichen Erlebnissen zu verstehen. Als er von Elsa Lindenberg, seiner Lebensgefährtin in den 1930er Jahren, vorübergehend getrennt blieb, klagte ihr sein Leid wörtlich folgendermaßen: Du weißt, wie oft mich meine Mutter verließ, als ich ganz, ganz klein war. Und so etwas bleibt hängen. Also hier haben wir schon die traumatischen Erfahrungen frühkindlicher Art, die dann später in der Theorie von Reich immer wieder anders verarbeitet werden. 1907 wird Wilhelm Reich, er ist jetzt 10 Jahre alt, vom Vater und seiner Mutter auf ein sehr großes Landgut in der Nähe von Jurinetz mit seinem Bruder Robert verfrachtet. Der Vater lebt dort als Autorität, als Patriarch und der Sohn hat, Zitat, große Angst vor den Prügeln, die mir von Seiten meines strengen Vaters reichlich zuteil wurden. Also einmal die fehlende Mutter, jetzt der prügelnde Vater. Der häusliche Unterricht ist ein Grund mehr, Angst zu haben. Zitat, schon für den geringsten Fehler oder nicht aufpassen wurde ich geschlagen. Also wir haben hier ein nicht hier jetzt ein mit Aggression misshandeltes Kind. Wilhelm legt sich einen Schild aus Unempfindlichkeit zu, schon als Kind, um sich vor der Angst, der Scham und der Wut zu schützen, die durch die Demütigung des Vaters ausgelöst werden. Später wird er eine solche Schutzvorrichtung Charakterpanzer nennen. Auch die Mutter hat Angst vor dem Vater. Sie leidet entsetzlich, Zitat, oder unter dessen Eifersucht und Jähzorn, alles Zitate. Doch sie unterwirft sich, Zitat, ohne Widerspruch, bis zu dem Tag, an dem sie eine heimliche Beziehung zum Hauslehrer aufnimmt. Reich beobachtet eine Szene zwischen der Mutter und dem Hauslehrer und beschreibt sie später wie folgt, Zitat. Oh, grässliche Erinnerung. Ich hörte Kuss, Flüstern, die fürchterlichen Geräusche des Bettes und darin lag meine Mutter und 3 Meter dahinter stand ihr Kind, also er selbst, und hörte ihre Schande. Und mit den wilden Fantasien im Hirn schlich ich in mein Bett zurück, im Innersten zerrissen für mein ganzes Leben. Zitat Ende. Als der Vater, der zu diesem Zeitpunkt auf Reise ist, zurückgekehrt ist, schöpft er Verdacht. Er stellt den Sohn zur Rede, der die Mutter daraufhin zitternd verrät. Für das, was jetzt geschieht, fühlt sich Wilhelm Reich zeitlebens schuldig. Der Vater ist außer sich vor Wut und prügelt auf die Mutter ein. Sie versucht, sich umzubringen. Nachdem sie ein drittes Mal Gift genommen hat, stirbt sie endlich nach tagelangen Qualen an Nierenversagen. Kaum ist sie unter der Erde, besucht der Vater mit dem Sohn ein Etablissement, in dem sie, Zitat, bei Champagner weinend und lachend dem Dirnenkult huldigten. Zitat Ende. Der Vater bewirtschaftet das Landgut noch einige Jahre weiter, verliert es dann aber 1914, vermutlich im Zusammenhang mit dem Bankrott eines Onkels. Kurz darauf stirbt auch der Vater an Tuberkulose. Wilhelm Reich ist jetzt 17 Jahre alt und vollweise. Nach der Beerdigung des Vaters wiederholt er, was der ihm beim Tod der Mutter vorgemacht hatte. Zitat: Ich habe 24 Stunden nach dem Begräbnis meines Vaters die Nacht mit Mädchen und bei Musik in einem Vorstadtcafé zugebracht. Zitat Ende. Mit sexueller Lust konnte er den Schmerz des Verlustes kurzzeitig betäuben. Doch der Preis, den er dafür zahlen musste, war sehr hoch. Er beschreibt ihn in seinen autobiografischen Aufzeichnungen folgendermaßen. Zitat: Nicht Trauer, nein, jenes Zusammenziehen des Herzens, das aufs Hirn übergreift und im Schlucken behindert, das auftritt, wenn man am allerwenigsten dran denkt, das ist meine Trauer, mein Wehe, das nie laut wird, sondern wie eine Welle in mir aufsteigt. Also wenn Sie das Zitat mal so sich vor Augen führen, dann haben Sie hier schon den späteren Körpertherapeuten, der jetzt nicht mehr auf die Worte achtet, sondern auf das, was im Körper geschieht, bei sich selbst. Als Kind kann Wilhelm Reich die Mutter nicht retten. Angeregt durch Arbeiten von Friedrich Engels und Bronislaw Malinowski glorifiziert er als Erwachsener die mutterrechtliche Idylle, die es in der Frühzeit der Menschheit gegeben haben soll. Also das, was er nie hatte, wird für ihn zu einer Idealvorstellung der Frühzeit. Und seine Frühzeit war ja nun ganz anders. Er geißelt die patriarchale, Zitat, Zwangsehe, wie es in Kapitel 7 seines Buches Die sexuelle Revolution zur charakterlichen Selbststeuerung des Menschen heißt. Und er verurteilt das ökonomische System, auf dem diese Zwangsehe beruht. Er prangert die Herrschaftsverhältnisse an, die durch religiös verbrämte Ideologien abgesichert und transgenerationell weitergegeben werden und Untertanen hervorbringen, deren Autoritätsgehorsam sie hindert, sich von den inneren und äußeren Ketten zu befreien. Das ist im Grunde sein politisches Credo, das er auch dann in die therapeutische Praxis überführt. Ziel aller seiner Bemühungen, sei es als Psychotherapeut, sei es als politisch Handelnder, wird es daher später sein, den als Charakterstruktur verfestigten Autoritätsgehorsam zu überwinden und das Kind im Mann oder im Erwachsenen zu befreien. Er hat ja dann später auch mit Kinder, O'Neill, der diese anti-autoritäre Schule in England, in Schottland entwickelt hat, eine sehr intensive Beziehung gehabt. Titel seines wohl bekanntesten Buches, Die sexuelle Revolution, verdichtet sozusagen schlagwortartig das Programm der Befreiung das Reich vorschwebt. Also das haben wir vorhin bei Herrn Rams schon gehört. Im Kern denkt er, das, was den Menschen unterdrückt, ist die fehlende orgastische Potenz. Aber genauer gesagt, das hat Herr Rams auch schon mit seinem Ausdruck verdeutlicht, es geht eigentlich um die Hingabe, es geht um die emotionale Beziehung im Kern, um die es dann bei der Unfreiheit geht. Also sich nicht hingeben zu können, aus Angst, aus Wut und dergleichen mehr. Reich formulierte es über die verschiedenen Stufen seiner wissenschaftlichen Entwicklung hinweg immer wieder neu, also dieses Programm. Er begann als orthodoxer Freudianer, Libido-Theoretiker und Charakteranalytiker, wurde Freudomarxist und Körpertherapeut und endete schließlich als Orgontheoretiker. Aus seiner Sicht war das ein in sich zusammenhängender Werdegang und keine Brüche. Seine Gegner haben viele Brüche diagnostiziert. Er selber hat es anders verstanden. 1956 wurde er wegen Missachtung des Gerichts in den USA, das die Zerstörung seiner Orgongerätschaften und Lehrbücher angeordnet hatte, zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt. Und so endete sein Leben, wie es begonnen hatte, in der Isolation. Bei den Eltern isoliert von der Mutter und vom brüchigen Vater und jetzt in der Isolation im Gefängnis. Also da kann man schon auch an den Wiederholungszwang denken. Am 3. November 1957 stirbt er im Zuchthaus Lewisburg, Pennsylvania, an Herzversagen. Offizielle Diagnose. Ich würde sagen, er starb an gebrochenem Herzen. Nächster Abschnitt habe ich überschrieben mit dem Reich in Wien und Berlin. Also nach dieser kurzen biografischen Skizze. Der Weltkrieg ist in vollem Gang. Da legt Reich 1915 das Notabitur ab und meldet sich als Kriegsfreiwilliger an die Front. Zitat aus seinen Aufzeichnungen später: Man war einfach auf die Unterwerfung unter die Kriegsmaschine und ihre Ideologie von Kindheit an vorbereitet. Zitat Ende. Zuletzt kämpft er an der Isonzo-Front in Italien. Sie wissen wahrscheinlich, die sich ein bisschen auskennen in der Historie, das war eigentlich 7 hintereinander blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Wegen seiner mit Beginn der Pubertät einsetzenden Psoriasis muss er noch vor Ende des Krieges den Dienst quittieren. Also es muss ganz heftig an der Haut erkrankt gewesen sein. Bettelarm nimmt er in Wien das Medizinstudium auf. Er wird dort einer der bedeutendsten Psychoanalytiker der Nachkriegsgeneration. Das hat der Harms detailliert ausgeführt. Am 15. Juli 1927, also ich lasse das jetzt weg, diese Sachen mit dem technischen Senat, das haben wir alles gehört, und komme noch wieder mehr auf den politischen Werdegang zu sprechen von Reich in Wien. Am 15. Juli 1927 wird er Zeuge eines Massakers. Nach dem Freispruch austrofaschistischer Täter, die bei einer sozialdemokratischen Versammlung einen Kriegsinvaliden und ein Kind ermordet hatten, beide werden freigesprochen, die Täter, kommt es vor dem Justizpalast in Wien zu einer Protestkundgebung von Sozialdemokraten und Arbeitern. Die Polizei greift ein, mehr als 80 Demonstranten werden erschossen, Hunderte verletzt. Das ist ein Wendepunkt in Wilhelm Reichs Leben. Noch ist er Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, tritt aber noch am selben Tag in die Kommunistische Partei Österreichs ein und wie wir aufgrund neuerer Forschung wissen, hat er tatsächlich jahrelang Doppelmitgliedschaft, sowohl bei den Sozialdemokraten wie bei den Kommunisten. Nachdem er die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei dazu aufgerufen hatte, sich an einer von ihm ins Leben gerufenen Arbeiteropposition zu beteiligen, wird er 1930 wegen parteischädigenden Verhaltens aus der Sozialdemokratischen Partei ausgeschlossen. Im Oktober 1930 tritt er bei der Nationalratswahl in Wien als Kandidat der KPÖ an. Kurz darauf übersiedelt er nach Berlin, wo er Mitglied der KPD wird. Vor seinem Abschied, und das ist jetzt besonders wichtig, dieses Zitat, vor seinem Abschied trifft er noch einmal mit Freud zusammen, der in einem Brief an Reich vom 10. Oktober 1930 Folgendes festhält: Freud an Reich. Nämlich, dass ihre reichszeitweise Übersiedlung nach Berlin nicht den Verlust ihrer Stellungen in Wien zur Folge haben soll. Also, das ist ein schriftliches Dokument, ein Freundbrief, in dem ausdrücklich versichert wird, bei allen Differenzen, die wir vorher gehört haben, über die technischen Änderungen, die Reich vorgeschlagen hat, dass Freund noch im Oktober 1930 Reich versichert, wenn er zurückkehrt nach Wien, kann er wieder in seine alten Stellung, also Leiter des Technischen Generalamts, übernehmen. Die zum Thema Psychoanalyse und Marxismus bis dahin publizierten Arbeiten Reichs hatten bis zu diesem Zeitpunkt, bis Ende 1930, keinen Einspruch bei Freud hervorgerufen. Anfang 1932, jetzt ist er seit 2 Jahren in Berlin, kommt es aber dann zum Bruch. Was war geschehen? Das ist die spannende Frage. Im Dezember 1931 hatte Reich am Berliner Psychologischen Institut einen Vortrag zum Thema die sexuelle Ökonomie des masochistischen Charakters gehalten. Darin hatte er Freuds Auffassung widersprochen, aggressive und autoaggressive Impulse, also Sadismus und Masochismus, seien Folgen der Unterdrückung des natürlichen, seien Folgen, seien biologisch begründet. Das ist die Freudsche Theorie. Also er hat der Auffassung widersprochen, Sadismus und Masochismus seien letztendlich biologisch begründet, nämlich durch den Todestrieb. Das hatten wir vorhin auch schon mal kurz. Reichs Gegenposition lautete nun folgendermaßen: Sadismus und Masochismus seien die Folgen der Unterdrückung des natürlichen Liebesbedürfnisses des Kindes, das sich aus Angst vor Bestrafung der sadistischen Autorität unterwerfe und dann masochistisch reagiere. Die dadurch entstandene chronische Wut wendet der autoritätsfürchtige Untertan gegen sich selbst, Masochismus, oder aber gegen Menschen, Sadismus, die von der politischen Propaganda als Feinde der bestehenden Ordnung vorgegeben werden. Also da sind wir jetzt ganz in der zeitgenössischen politischen Situation. Sie müssen ja nur die Tageszeitung lesen und wissen, wie das funktioniert, wie man also Aggression lenken kann, indem man in unterschiedlicher Weise Feinde markiert und dann die Wut, die ja latent extrem da ist in Krisensituationen, lenkt und sich die verfügbar macht für politische Zwecke. Das hat Reich, und das ist eines seiner Pioniertaten, bereits zu Beginn des Faschismus sehr deutlich herausgearbeitet. Als Freud diesen Vortragstext liest, dessen Kurzfassung oder komprimiert den Inhalt ich Ihnen jetzt gerade referiert habe, notierte am 1. Januar 1932 seinem Tagebuch, Zitat, langer Magenanfall, Schritt gegen Reich, Zitat Ende. Kurz darauf schreibt er an den DPG-Vorsitzenden Max Aidinger, Zitat, Reichs und Fehnichels Versuch, mit dem Reich damals befreundet war, die Zeitschriften für bolschewistische Propaganda zu missbrauchen, das wäre also bolschewistische Propaganda, was ich Ihnen gerade vorher referiert habe, hätten ihn entsetzt. Reichsvortrag sollte in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse erscheinen, die Fehnichel damals noch redigierte. Kurz darauf wurde er abgelöst durch Freud. Am 24. Januar 1932 schreibt Freud an Ferenczi, Reich habe einen Text verfasst, Zitat, der in dem Unsinn gipfelte, was man für Todestrieb halte, sei die Tätigkeit des kapitalistischen Systems. Also bei aller Hochachtung für Freud, den ich ja sehr schätze, diese Formulierung zeigt natürlich das minimalste intellektuelle Verständnis dessen, was Reich in seinem Artikel zu Papier gebracht hat. Das ist eigentlich absurd, sowas da hineinzulesen. Aber wir werden gleich sehen, warum es in dieser Zeit notwendig war, sich in dieser Form von Reich zu distanzieren. In einer Fußnote, die Freud der Veröffentlichung von Reichsmasochismus-Artikel voranstellen wollte, was dann aber unterblieb, weil andere dagegen protestiert hatten, hätte es folgendermaßen lauten sollen. Zitat. Freud. Im Falle des Herrn Dr. Reich soll der Leser davon verständigt werden, dass der Autor Mitglied der bolschewistischen Partei ist. Zitat Ende. Warum dieser Hinweis? Reichs-KP-Mitgliedschaft war ja längst seit Jahren bekannt. In politischen Versammlungen, Flugschriften und Broschüren hat er auch unter Berufung auf die Psychoanalyse immer wieder vor dem Faschismus gewarnt. Doch die politische Situation in Deutschland hatte sich 1931 erheblich zugespitzt. Die NSDAP war erstmals stärkste Fraktion in einem Landtag in Oldenburg geworden. 1932 gewann sie bei der Reichstagswahl fast 40% der Stimmen. Also noch ein bisschen mehr als die AfD bei uns im Moment hat. NSDAP bei 40%. Volk beauftragte um eine deutliche Distanzierung von Reichsmassivismus Artikel bemüht, nun Siegfried Bernfeld mit der Abfassung eines Gegenartikels, in dem es hieß, ich zitiere daraus aus Bernfelds Gegenartikel, Bernfeld über Reich. Es sind zwei voneinander unabhängige Aufsätze, die hier ineinander gewoben sind. Einer über den masochistischen Charakter und einer über, man weiß nicht recht worüber, offenbar die geforderte kommunistische Fleißaufgabe. Also auch das ist intellektuelles Niveau auf tiefstem Stand. Bernfeld, der ja sonst sehr geschätzt wird. Bernfeld beendete seine Generalabrechnung, in der er Reich, Zitat, Verwilderung und Verschundung der Wissenschaft vorwarf, der Vorgaben des KP-Politbüros wohl gefolgt sei. Zitat, wenn dem wirklich so ist, dann sind Kommunismus und Psychoanalyse unvereinbare Gegensätze. Das ist eigentlich der Sinn dieses Gegenartikels und das ist auch der Sinn der Verdikte Freuds gegen Reich ab 1932. Das war eine richtungsweisende Unvereinbarkeitserklärung zwischen Freud und Reich. Jetzt komme ich kurz zum Ausschluss von Wilhelm Reich 1933-34 aus der Deutschen Psychologischen Gesellschaft und der Internationalen Psychologischen Vereinigung. Schon vor der sogenannten Machtergreifung hatte sich Reich in Berlin einen Namen als Gegner des Nationalsozialismus gemacht. Ab Frühjahr 1931 unterrichtete er an der marxistischen Arbeiterschule. Seinen ersten Kurs kündigte die Rote Fahne folgendermaßen an: Zitat, Dr. Wilhelm Reich, der Verfasser zahlreicher sexualtheoretischer Schriften, der gewesene Leiter der Wiener Sexualberatungsstelle beginnt seine Vortragsreihe über marxistische Sexualökonomie und Sexualpolitik. Das war sozusagen die Ankündigung seines ersten Kurses. An dieser Schule unterrichteten nicht nur Kommunisten, sondern auch Einstein, Piscator und andere Gegner des Nationalsozialismus. Am 28. Februar brannte der Reichstag. Am 15. März fand eine Großrazzia in der Berliner Künstlerkolonie statt, in der Reich Mitglied war. Der völkische Beobachter berichtete, Zitat, heute Vormittag wurde durch eine Bereitschaftsschutzpolizei der große Block am Südwestkorso in Wilmersdorf abgeriegelt und durchsucht. Dieser Gebäudekomplex beherbergte eine Auslese übelster Intellektueller und Kommune-Blutredner, die dort in luxuriösen Wohnungen im Schutze eisenbeschlagener Türen ihre Hassgesänge gegen das erwachende Deutschland verfassten. Ductus völkischer Beobachter. Reich war zu diesem Zeitpunkt schon geflohen, denn er wusste, dass er auf der Verhaftungsliste stand. In Reich hatten die Nationalsozialisten den prominentesten Vertreter jeder Psychoanalyse vor Augen, die sie als, Zitat, jüdisch-marxistische Schweinerei diffamierten. Also das war die reichste Position, nicht die Psychoanalyse überhaupt, wie es nach 1945 bis heute immer wieder kolportiert wird. Diese Formulierung bezog sich ausschließlich auf die Position von Reich, nicht auf die Psychoanalyse. So steht es wörtlich in einem Bericht, den Felix Böhm verfasste, der mit Freuds Einverständnis im Herbst 1933 gemeinsam mit Karl Müller-Braunschweig den DPG-Vorsitz übernahm, nachdem Eitingon nach Jerusalem emigriert war. In einem anderen Bericht Böhms heißt es, in Berlin habe man, Zitat, in öffentlichen Anlagen und Straßen Zehntausende von Zetteln verteilt und angeklebt mit dem Inhalt, schützt unsere Jugend vor der reichsten Kulturschande. Zitat Ende. Dass Reich nach Hitlers Regierungsantritt gefährdet war, wussten auch seine Kollegen am Psychoanalytischen Institut. Dazu heißt es in einem Bericht Böhms an den Vorsitzenden der Internationalen Psychologischen Vereinigung, Ernest Jones, dass der damals im Frühjahr 1933 noch amtierende DPG-Vorsitzende Max Eitingon, Zitat, gleich nach der Machtergreifung der neuen Regierung Dr. Reich mitteilen ließ, er möchte unsere Institutsräume nicht mehr betreten, damit, falls er verhaftet werden würde, dies nicht in unseren Räumen geschehen könne. Das ist schon hart, aber so war es. Einige Monate bevor er den DPG-Vorsitz übernahm, hatte Böhm Freud in Wien besucht, um mit ihm das weitere Vorgehen abzusprechen. Beim Abschied erhielt er von Freud den Auftrag, Zitat, befreien Sie mich von Reich. Böhm gab sich alle Mühe, dieser Aufgabe gerecht zu werden, denn er wusste, dass Reichsausschluss aus der DPG Conditio sine qua non für den Fortbestand der psychologischen Institution im NS-Staat war. Im Sommer 1933 wurde Reichs Name aus der Mitgliederliste der DPG gestrichen. Da kann man in der Diskussion die Einzelheiten noch diskutieren. Das war auch ein mafiöser Vorgang. Damit hatte er nach den damals geltenden Statuten zugleich seine Mitgliedschaft in der IPV verloren. Also er ist nicht erst, wie es oft heißt, 34 aus der IPV ausgeschlossen, sondern bereits mit diesem Ausschluss aus der DPG hatte er die Mitgliedschaft in der IPV verloren. Reich erfuhr allerdings erst ein Jahr später, beim 13. Internationalen Psychologischen Kongress in Luzern 1934, dass dies der Fall war, dass man ihn ausgeschlossen hatte, während die NS-Bürokratie durch Böhm bereits umgehend informiert worden war. Also Reich wusste nichts davon, aber die Nationalsozialisten waren sofort informiert worden. In einem seiner Berichte an Jones heißt es, von Böhm heißt es dazu, Zitat, Reich war ja schon im Sommer 1933 aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen worden. Die absolute Gewissheit, dass in unserem Kreise niemand war, der uns durch seine Beziehung zum Kommunismus in Gefahr bringen konnte, war für mich die wesentliche Grundlage zur Aufnahme von Verhandlungen mit den Nationalsozialisten. Im Verlauf dieser Verhandlungen bemühte sich Böhm darum, Zitat, von Reichs in Berlin bekannten Ansichten deutlich abzurücken und zu zeigen, wie die Psychoanalyse die wertvollen Eigenschaften jedes Menschen fördere. Zitat Ende. Es gab demnach zwei Arten von Psychoanalyse. Zitat Böhm, zwei Arten von Psychoanalyse. Zitat Ende. Zum einen die jüdisch-bolschewistische Schweinerei, die Reich vertrat, und zum anderen die sogenannte unpolitische Psychoanalyse, die Freud vertrat und die Müller-Braunschweig, ab Herbst 1933 zweiter Vorsitzender der DPG, in einem Memorandum ausführlich begründete und darstellte. Dieses Memorandum erhielt Jones im Oktober 1933 in Holland persönlich vorgelesen und Jones informierte über den Inhalt auch Anna Freud in Wien. Beide wussten also Bescheid. Als eine Kurzfassung dieses Memorandums am 22. Oktober 1933 unter der Überschrift Psychoanalyse und Weltanschauung im Reichsrat, einem antisemitischen Hetzblatt, veröffentlicht wurde. Zweck dieser Veröffentlichung war es, die Nationalsozialisten wohlwollend zu stimmen, damit die Psychoanalyse und ihre Institutionen im NS-Staat weiter existieren konnten. 2 Jahre später verfasste Müller-Braunschweig unter der Überschrift Nationalsozialistische Idee und Psychoanalyse einen weiteren programmatischen Text, in dem er die Zusammenarbeit aller psychotherapeutischen Schulen, also der Freudianer, der Jungianer, der Altianer und so weiter, unter dem Dach des im Sommer 1936 gegründeten und vom Vetter des Reichsmarschalls Heinrich Matthias Göring geleiteten Deutschen Instituts für psychologische Forschung und Psychotherapie propagierte. Also ein Text, der genau diesen Sinn hatte, den Eintritt der DBG in dieses Institut zu begründen und zu sagen, warum das notwendig ist und was die Analytiker dazu beitragen konnten. Wie die Zusammenarbeit in diesem Institut aussehen sollte, verdeutlichte Göring in seiner Eröffnungsansprache. Zitat: Leider hat niemand vor Freud die Erkenntnis des Unbewussten praktisch verwertet. Das war sozusagen eine Anerkennung der Leistung von Freud. Die Anwendungsmöglichkeiten uns zu zeigen, ist das Verdienst Freuds. Seine Methode ist allgemein gut aller Psychotherapeuten geworden. Viel wichtiger als die Methode ist aber die Weltanschauung, womit Göring die NS-Ideologie meinte. Reichsausschluss von vereinskonformen Stellungnahmen nach 1945. Da werde ich natürlich jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt bringen, aus Zeitgründen. Ich habe mich wesentlich auf zwei Historiker der Psychoanalyse konzentriert, die in Deutschland besonders wichtig sind. Die Namen haben Sie wahrscheinlich alle schon gehört. Ich beginne mit dem ersten. In einem Leserbrief aus dem Jahr 2002 an das Deutsche Ärzteblatt kam Michael Schröter, der lange Zeit die Lucifer Amor, die Zeitschrift für Geschichte der Psychoanalyse, redigiert hat, zu einer Einsicht, die er mit Zitat "Ich als Historiker der Psychoanalyse" einleitete, wonach Wilhelm Reich schon eine Einsicht, die er dann in 2002 vertrat, die allerdings Wilhelm Reich schon einige Jahrzehnte früher hatte, nämlich, Zitat Schröder, dass sich die DPG ab 1933 von ihrer eigenen Tradition abgelöst hat. Das ist ja doch ziemlich kritisch noch von Schröder im Deutschen Ärzteblatt 2002. Damit sei es zu einem Bruch gekommen, auch wieder Zitat, weshalb man die Vereinsgeschichte nach 45 nicht ohne weiteres im Sinne einer bloßen, Zitat, Kontinuität darstellen könne. Mit dem bin ich völlig d'accord.